wacht mani auf dem Pfad. Shraddha, fester Glaube. Ratihi, Anziehung. Bhakti, Hingabe. Anukramishyati, werden nacheinander folgen. Übersetzung. In der Gemeinschaft reiner Gottgeweihter ist die Erörterung der Spiele und Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes für das Ohr und das Herz sehr angenehm und befriedigend. Indem man solches Wissen kultiviert, schreitet man auf dem Pfad der Befreiung allmählich fort. Danach ist man befreit und die Anziehung festigt sich. Dann beginnen wirkliche Hingabe und hingebungsvoller Dienst. Erläuterung. Hier wird ja beschrieben, wie man im Krishna-Bewusstsein und im hingebungsvollen Dienst Fortschritte machen kann. Zunächst muss man die Gemeinschaft von Menschen aufsuchen, die Krishna-bewusst sind und sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Ohne solche Gemeinschaft kann man keine Fortschritte machen. Nur durch theoretisches Wissen oder Studium kann man keinen spürbaren Fortschritt machen. Man muss die Gemeinschaft materialistischer Menschen aufgeben und die Gemeinschaft von Gottgeweihten aufsuchen. Denn ohne die Gemeinschaft von Gottgeweihten kann man die Taten und Spiele des Herrn nicht verstehen. Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass die absolute Wahrheit unpersönlich sei. Weil sie nicht mit Gottgeweihten Gemeinschaft haben, können sie nicht verstehen, dass die absolute Wahrheit eine Person sein und wie eine Person handeln kann. Dies ist ein sehr schwieriges Thema. Und solange man die absolute Wahrheit nicht als Person versteht, kann von Hingabe keine Rede sein. Dienst oder Hingabe kann nicht etwas Unpersönlichem dargebracht werden. Dienst muss einer Person dargebracht werden. Nicht Gottgeweihte können Krishna-Bewusstsein nicht wertschätzen, wenn sie das Srimad Bhagavatam oder eine andere vedische Schrift, in der die Taten und Spiele des Herrn beschrieben sind, lesen. Sie halten solche Taten und Spiele für Dichtung, für erfundene Geschichten, Belletristik, weil ihnen das spirituelle Leben nicht in der richtigen Art und Weise erklärt wird. Um die persönlichen Taten und Spiele des Herrn zu verstehen, muss man die Gemeinschaft von Gottgeweihten aufsuchen. Und wenn man dank solcher Gemeinschaft über die transzendentalen Taten und Spiele des Herrn nachdenkt und sie zu verstehen versucht, öffnet sich einem der Pfad zur Befreiung und man ist frei. Jemand, der unerschütterlichen Glauben an die höchste Persönlichkeit Gottes hat, wird gefestigt und seine Anziehung mit dem Herrn und den Gottgeweihten Gemeinschaft zu haben, verstärkt sich. Gemeinschaft mit Gottgeweihten bedeutet Gemeinschaft mit dem Herrn. Hare Krishna, wollen wir das nochmal hören? Gemeinschaft mit Gottgeweihten bedeutet Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist für uns eine ganz schöne Anforderung, die in diesem Satz drin steht. Das heißt, wir müssen es lernen, nicht auf der bedingten Ebene unserer bedingten Ebene, die wir sicherlich alle kennen bei uns, Gemeinschaft zu haben, sondern versuchen, spirituelle Gemeinschaft zu haben. Das heißt, unser Bestes zu geben. Es ist eine Bemühung. Und dann manifestiert sich oder kann sich Krishna manifestieren in unserer Gemeinschaft. Oh, was für ein hoher Anspruch, der hier an uns gestellt wird. Gemeinschaft mit Gottgeweihten bedeutet Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Gottgeweihte, der solche Gemeinschaft pflegt, entwickelt das Bewusstsein, dem Herrn zu dienen. Und wenn er sich dann in der transzendentalen Stellung hingebungsvollen Dienstes befindet, wird er allmählich vollkommen. Wunderschöner Text. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Haribol. Jetzt ist die Raupe eingeschlossen auf dem Altar. Sie wird sich wahrscheinlich weiter transformieren. Und wir werden sehen, was morgen aus ihr geworden ist. Aber was am Freitag aus ihr wird, wird alle in einen Freudenrausch versetzen. Ja, ich kann es, also ich meine das im Sinne des Wortes, wir werden torkelnd durch die Gegend gehen. Nämlich Balarams Erscheinungstag, und da werden wir ein bestimmtes Beverage austeilen. Beverage heißt ein freudenspendender Saft. Na, keine Angst, alles in den regulierenden Prinzipien, ist kein Problem. Devotees. Von Devotees, wenn die nicht richtig funktioniert, Vertrauen gebrochen werden kann. Aber wir sprechen hier von einer von verantwortungsvollen Devotees, die selber Geschmack im spirituellen Leben haben. In so einer Gemeinschaft, wenn wir oder Vertrauen geboren werden, sich auf den spirituellen Weg zu und in unserem spirituellen Leben geht es darum, Mutis, statt das Morgenprogramm zu machen und den Hare Krishna Mantra zu chanten und die verschiedenen Dienste über den Tag im Tempel zu machen, dass sie ausgehen und sich um das liebe Yaut kümmern würden. Aber der Tempelleiter, also der spirituelle Leiter, der ein direkter Schüler von Srila Prabhupada war, sagte, nein, wir werden einfach chanten. Und durch das Chanten werden wir Krishna zufriedenstellen und Krishna wird für uns sorgen. Und er tat das. Die Devotees waren erst ein bisschen müde. Ach, wenn du das sagst, müssen wir das ja wohl mal versuchen. Und sie chanteten alle den Tag über. Und am Abend kam eine Wagenladung voll Gemüse und solchen Sachen vorbei. Und sie kochten ein Feast. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat dieses Vertrauen noch hat ein anderes Mal darüber zu den Devotees gepredigt. Manchmal waren die Devotees ein bisschen kränklich in seinem Mat, wie es vorkommt. Und da sagt er, durch das Chanten des heiligen Namens werden alle glücksverheißenden Dinge geschehen. Shubhada nennt man das in Sanskrit. Das heißt, die ungünstigen Einflüsse von Ketu und Rahu, das sind ungünstige Einflüsse, und besonders Ketu drückt auf die Gesundheit, jedenfalls bei mir, kann beseitigt werden, diese ungünstigen Einflüsse, durch das Rezitieren des heiligen Namens. Und so gingen die Devotees damals nicht in die Apotheken, um sich Medikamente zu kaufen gegen die Wehwehchen und Krankheiten, sondern chanteten die Krankheit weg. Hare Krishna. Das war Vertrauen. Wir suchen eine Definition von Vertrauen, was wir damit meinen. Das ist einfach dadurch, dass ich Krishna verehre. Alle anderen Dinge, die noch nötig sind, von alleine erledigt werden. Ich sehe, wie einigen von euch ungläubig der Mund offen ist. Das ist beabsichtigt am Anfang der Vorlesung. Was? Vertrauen in Gott? Ja, ich bin ja eigentlich in einer Bewegung für Gottesbewusstsein. Ich müsste mich mit dem Thema auch mal bei mir auseinandersetzen vielleicht. Oh, so ein Vertrauen. Die Chanten, nun gehe ich zum Doktor. Und das wird, wir haben Vertrauen, dass Krishna das schon macht. Die sind hungrig und gehen nicht zum Einkaufen in den Aldi-Markt, sondern haben eine Diebstahlkampagne machen. Also die haben ja kein Geld, um zu besagen. Die haben kein Geld und die gehen jetzt nicht in die wirtschaftliche Entwicklung, sondern versuchen Krishna zufriedenzustellen. Und Krishna wird es schon richten. Ich möchte euch einmal in eurem Leben fragen. Habt ihr schon mal Situationen erlebt in eurem Leben, wo ihr das Gefühl hattet, dass Krishna euch geholfen hat in einer schwierigen Situation? Manche nicken so ein bisschen, ja? Wo die anderen Sachen gefehlt haben? Ich weiß, in meinem Leben, mir ist es vorausgesagt, astrologisch mit ungefähr 33 Jahren zu sterben. Und ich hatte das von vielen Traditionen gehört. Ich war besorgt, meine Eltern waren besorgt und ich hatte mich verschiedenen prophetischen Traditionen erkundigt und die besagten, also alle so um den Dreh, würde ein schlimmer Schlag in mein Leben kommen. Und das kam dann, als ich mit offenem Bauch auf dem Boden eines Hospitals lag, mich krümm vor Schmerzen und in Ohnmacht fiel. Und ich weiß, bevor ich rüberging in den bewusstlosen Zustand, habe ich gesagt, Krishna, ich vertraue dir jetzt den letzten Funken meines Lebens an. Bitte bring mich raus, ich will noch Service machen und bin noch auf der totalen Neulingsstufe des spirituellen Lebens. Es war eine Notoperation nach einer ersten Operation, die gemacht wurde, wo ein Problem entstanden war, was die Ärzte nicht richtig erkannt haben. Das kommt in den besten Krankenhäusern vor. Und es musste dann ein Noteingriff gemacht werden von einem Arzt, der nur ein Lehrling war, der erste Doktor, Professor Bauer, der mich zuerst operiert hatte, war in Urlaub gegangen, weil man dachte, das geht schon klar, das ist okay mit ihm. Und da war eben dann eine innere Blutung, die nicht erkannt wurde, die größer und größer wurde und mich bald dem äußeren Anschein nach in eine schwangere Frau verwandelte. Also ich hatte so einen dicken Bauch, als träge ich ein Kind unter dem Herzen. Und dann wurde das nachuntersucht und dabei fiel ich vom Operationstisch auf und die ganze Wunde, alles platzte auf und alles war der After da. Ich will euch das gar nicht beschreiben, wie das aussah. Ja, Hare Krishna. Und da habe ich dann gesagt, Krishna, ich vertraue dir mein Leben an. Also ich habe kein Vertrauen in diesen Lehrlingsarzt von Zypern, der da lernte. Und ich lebe irgendwie noch, also so recht und schlecht und so. Es gibt andere solche Fälle, wo wir alle, glaube ich, gemacht haben, wo wir unser Leben Krishna anvertraut haben, wo wir wussten, es muss jetzt Krishna regeln. Oder eine schwierige Situation, die Wahl des Ehepartners oder so. Nicht? Hare Krishna. Dieses Vertrauen, dass man sein Leben Krishna übergibt, ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es ganz am Anfang des spirituellen Lebens schwach und muss gestärkt werden. Dieses Vertrauen in Krishna fängt an, wie wir hier hören, dadurch, dass wir in die Gemeinschaft von Devotees kommen und lebende Beispiele sehen. Ein Devotee oder jemand, der Devotees sieht, die festes Vertrauen in ihrem Herzen tragen, oder wie Bhaktivinoda Thakur sagt, die wunderschöne Königin des Shraddhas in ihrem Herzen eingeladen haben. Wenn wir das sehen und erleben, wie die ihr Leben führen und wie sie zufrieden in ihrem spirituellen Leben sind, dann wächst in uns Vertrauen, das ist ein guter Weg. Prabhupada hat da in einer Vorlesung drüber geredet, die Bir Krishna neulich gehört hat, und er hat mir davon erzählt, dass wenn man einfach die Devotees sieht, als Bedingte sieht, als Mensch, der noch nicht da ist, und denkt, das hat Hand und Fuß, also da ist was dran. Das ist der Beginn der zarten Knospe des Shraddhas, des Vertrauens. Nun, in der Gemeinschaft mit Devotees wächst das Vertrauen, wenn man von den Devotees die Erläuterung der Schriften hört. Und das Vertrauen wächst weiter, das ist die dritte Stufe des Vertrauens, das ist jetzt Jiva Goswami, den ihr jetzt hört, wenn man anfängt, mit Enthusiasmus die Anweisung der Schriften zu befolgen. Also ich möchte diese Entwicklung des Vertrauens noch einmal schildern. Wir sehen Sadhus, wir sehen Devotees, die in ihrem Herzen die Vertrauen haben. Shra heißt auch Herz, und da heißt geben, die ihr Herz gegeben haben zu Krishna. Wow, die sind einfach dabei. Ja, das sind einfach Krishnas Devotees. Die sind rar, diese Devotees, und sind Juwelen. Es sind ganz wichtig, diese Devotees. Die geben dieser trockenen Welt Leben durch ihr Shraddha. Und dann hört man, das ist die zweite Schritt, da hört man die Schriften. So, zu diesem Augenblick, wo man die Schriften hört von den Devotees, sind in dem intelligenten Menschen zwei Arten von Zweifeln, die das zarte Vertrauen, was er hat, angreifen. Ein intelligenter Mensch wird sagen, wenn er das hört zum ersten Mal, wie soll das möglich sein? Wie soll Tulasi Devi eine große transzendentale Persönlichkeit sein? Mit einem transzendentalen Körper? Ich kann das nicht sehen. Ich sehe eine Pflanze. Man nennt diese Art des Zweifels. Oder wie kann der Mond weiter weg sein als die Sonne? Alle empirischen Beobachtungen sagen mir, der Mond ist dichter dran. Erst kommt der Mond, dann kommt die Sonne. Oder wie soll ich ein Kind der Unsterblichkeit sein? Ewig voller Glückseligkeit und voller Wissen. Ich fühle mich blöd, ich fühle mich miserabel sehr oft und ewig, also der Krishna. Ne, so, das ist, diese Fragen müssen auftauchen, wenn wir die Heiligen Schriften hören in der Gemeinschaft von Devotees. Es sind Zweifel, die man nennt das Asanu Bhavana, das ist auch Jiva Goswami. Shastras, was die Shastras und die Sadhus sagen, ist im Grunde genommen unmöglich. So alle fängt oder wenn man das nicht, wenn man nicht so ein dreister Mensch ist, dann sagt man vielleicht, wie soll das möglich sein, bitteschön. Die Devotees fangen dann an, aus den Heiligen Schriften das zu erläutern und zu erklären. Einmal wurde Srila Prabhupada gefragt, kann man Krishna bewusst werden, indem man einfach nur deine Bücher liest? Auch unsere Buchverteiler sind bestimmt an dieser Frage interessiert. Und er sagte, nein. Man muss mit Sadhus Kontakt haben, mit Devotees Kontakt haben. Weil die, wenn wir die Schriften lesen, mit unserem Denksystem, unserer materiellen Logik, werden wir an unsere Grenzen kommen. Krishna-Bewusstsein ist nicht materiell logisch, es ist spirituell logisch. Wir müssen andere Komponenten noch dazu nehmen, andere Informationen haben und Verwirklichung in unserem Herzen und Geschmack. Dann können wir es verstehen auf einer Ebene. Ich habe gestern ein Beispiel gegeben. Wenn jemand, der vor dem kleinen Hexenhäuschen dort steht, Hexenhäuschen ist ein sympathischer Begriff in Norddeutschland, ich weiß nicht, wie das hier gebraucht wird, vielleicht soll ich einen unkomplizierten Begriff, dieses Wunderwerk der Architektur, in dem ich lebe, steht. Nicht? Er wird eine bestimmte Beschreibung von dem Haus abgeben. Wenn aber einer im Baum sitzt und vom Baum aus das Haus beschreibt, wird er über Dächer sprechen, über Kamine und wird er eine andere Beschreibung geben über das Haus, weil er einen anderen Standpunkt hat. Genauso sind die Heiligen Schriften nicht eine Welterklärung aus der Perspektive der bedingten Seele mit ihren sehr bedingten und begrenzten Sinnen, sondern sie sind eine Welterklärung aus der Sicht Krishnas und anderer höher gestellter Wesen, Rishis. So, wenn die bediente Seele kommt mit ihrem Satz von Sinnen und der Logik, die sie darauf gebaut hat, das geht und das geht nicht, ja, dann wird sie Zweifel haben müssen. Und es sind Menschen nötig, die von einer anderen Ebene gelernt haben zu schauen, um diese Schriften zu erläutern. Deswegen sagte Prabhupada, nein, es reicht nicht aus, meine Bücher zu lesen, sondern man muss zusammenkommen mit Devotees. Das heißt nicht unbedingt mit dem Autoren, mit ihm selber, sondern mit Devotees. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur so kann das Vertrauen weiter wachsen. Das Krishna-Bewusstsein, wie wir erfahren jetzt, ist ein sehr persönlicher Vorgang. Die Schriften lernen auf passive Art und Weise, könnt ihr sagen. Man steht davor und man liest das. Und die Devotees lehren auf aktive Art und Weise. Sie kommen heraus aus den Schriften, aus den Texten und erläutern das, klären Zweifel, berichtigen, korrigieren, zeigen neue Perspektiven auf, die wir bis dahin noch nicht angedacht haben und nicht konnten und so weiter. Eine andere Sache, warum Vaishnavas wichtig sind, oder Sadhus wichtig sind, ist, weil sie die Viparita Bhavana korrigieren, das falsche Verständnis von den Schriften. So, Shraddha, zusammenfassend, wächst, wenn man die Devotees sieht, wenn man dann die Schriften hört und beim Hören der Schriften erlebt, wie einem die Zweifel, die zwei Arten von Zweifeln, gelöst werden, die man hat, das ist nicht möglich, oder dass man ein verkehrtes Verständnis hat und aufgrund dessen in Schwierigkeiten kommt. Und dann geht es los. Dann kommen wir zum enthusiastischen Befolgen der Anweisungen in den Schriften und machen unsere Verwirklichung. Gestern habe ich mit jemandem von euch gesprochen, der mir sagte, sitzt sogar hier unter uns, der mir sagte, mir ist eins klar geworden, ich muss den Vorgang des Krishna-Bewusstseins anwenden, denn nur so komme ich zur Verwirklichung. Sonst kann ich das nicht verwirklichen, nicht sehen. Jiva Goswami macht uns das Vertrauen ein bisschen schmackhaft. Er sagt, das Vertrauen eines Devotees sollte so sein wie das Vertrauen von einem Goldschürfer. Wisst ihr, was ein Goldschürfer, oder man sagt, glaube ich, eher Goldsucher ist? Der hat gehört, es gibt Gold in Alaska. Der hat gehört von Quellen, denen er Vertrauen hat. Und jetzt macht sich der Goldsucher, und er hat über Bücher gelesen, man geht da in das Tal von Alaska. Ach, das klingt schon, ich breche gleich auf und ich bin für solche Sachen durchaus zu haben. Und er geht dann los mit Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss wachsen, denn es wird getestet werden. Stürme, hungrige Wölfe, was gibt's noch? Streitsüchtige Kanaillen, denen er begegnet. Aber er geht weiter. Er geht zu dem Fluss. Er wendet das Sieb an. Er siebt die Erde. Siebe, 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 Mann. Siebe, 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 Mann. Das singt man, wenn man siebt. Für diejenigen, die diese Praxis noch nicht haben. Siebe, 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 Mann. Siebe, 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 Mann. Und dann, es gibt ein Lied für alles. Und dann tut man, und dann findet er seine Gold. Wie heißen die nochmal? Nuggets. Super. So muss ein Devotee Vertrauen haben in den spirituellen Weg. Er darf nicht aufgeben. Er darf nicht, wenn er den Weg des spirituellen Lebens geht, entmutigt werden durch seine Umgebung. Denn wenn er Gold suchen will, wenn er den Schatz des Lebens finden will, sein ursprüngliches Krishna-Bewusstsein, muss er ein paar Prüfungen bestehen. Auf dem Weg. Krishna ermutigt uns im 9. Kapitel. Ashradana, der Gita, 9. Kapitel, Text 3. Ashradana Purusha, Damas Yasya Parantapa, Aprabhyamang Nivartante, Mrityu Sangsara Vartmani. Diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Shraddha sind, Ashradana, ohne festes Vertrauen, ohne festen Glauben, können mich nicht erreichen, o Bezwinger der Feinde. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der materiellen Welt zurück. Prabhupada spricht in seiner Erläuterung über dieses notwendige Vertrauen, was nötig ist. Wie bei dem Goldsucher. Wenn der Goldsucher nicht festes Vertrauen hat, dann wird der aufgeben. Ihr könnt in der Literatur von Jack London, die lesen Jugendliche, wir sind zu alt dafür, aber das sind Jugendbücher, die mit den Jugendpreisen ausgestattet, ist die Pflichtlektüre meiner Generation gewesen, Jack London und Karl May. Da werden immer wieder diese Goldsucher beschrieben. Der war ja selber einer. War ein Journalist und hat es dann aufgegeben, um die Nuggets zu finden. Der war auch im Goldrausch und hat dann später Bücher geschrieben. Da muss man wirklich dranbleiben, wenn man erfolgreich werden will. Prabhupada sagt, dass es verschiedene Arten von Leuten gibt, die und einige haben eben nicht festes Glauben. Und er spricht sie an als die dritte Gruppe. Zur dritten Gruppe, darüber spricht ja Krishna, gehören diejenigen, die keinen Glauben haben. Selbst wenn sie sich nach außen hin im hingebungsvollen Dienst betätigen, können sie die Stufe höchster Vollkommenheit nicht erreichen. Höchstwahrscheinlich werden sie sich nach einiger Zeit wieder abwenden. Sie mögen zwar im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sein, aber weil es ihnen an völliger Überzeugung und festen Glauben mangelt, fällt es ihnen sehr schwer, am Krishna-Bewusstsein festzuhalten. Nun sagt Prabhupada über seine Arbeit, wir haben bei der Ausübung unserer eigenen missionarischen Tätigkeiten die praktische Erfahrung gemacht, dass sich einige Menschen dem Krishna-Bewusstsein mit einem versteckten Motiv zuwenden. Sobald es ihnen wirtschaftlich ein wenig besser geht, geben sie den Vorgang auf und gehen wieder ihre alten Wege nach. Also sie haben nicht festes Vertrauen in Krishna, sie haben ein anderes Motiv. Das ist verständlich und ihr müsst nicht enttäuscht sein, wenn ihr bei der Ausübung eures eigenen Krishna-Bewusstseins mal nach so 20 oder 50 Jahren nach links und rechts kommt. Wo ist denn, wo sind alle Devotees hin, wo sind sie geblieben? Ein deutscher Schlager. Kann man sogar übertragen, wo sind alle Gurus hin, wo sind sie geblieben? Das ist heavy, dieses Thema, ich weiß, und das ist nicht schön, das anzusprechen, aber wir müssen uns, weil wir sind auf dem Weg der Transformation, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Unser Shraddha auf jeder Stufe wird geprüft werden. Deswegen sagt Jiva Goswami das Beispiel von dem Goldsucher. Nur wenn du wirklich das haben willst, wenn du wirklich dir sicher bist, du willst Gold haben, wirst du die Stürme und die Wölfe auf dem Wege und was da noch so kommt, übergehen. Und zwar mit einem Rausch. Man spricht von einem, man muss begeistert sein. Deswegen ist es wichtig, mit Enthusiasmus dem spirituellen Weg zu folgen. Hare Krishna. Sorry, ich bin mir bewusst, dass mein Lied eben ein bisschen anzüglich war. Ich komme manchmal so in Fahrt und dann kommt meine Vorliebe zur weltlichen Musik. Also meine, die ist jetzt vergangen, aber ich komme all die Erinnerung an Musik wieder raus. Yes. Krishna erklärt in der Gita, dass dieser Shraddha oder festes Vertrauen die Wichtigkeit ist bei allen Tätigkeiten. Er sagt, alles, was ohne Glauben an den Höchsten als Opfer, Wohltätigkeit oder Buße getan wird, o Sohn Pritas, ist nicht von Dauer. Es wird Asat genannt und hat weder im gegenwärtigen noch im nächsten Leben Nutzen. Er spricht hier davon, dass man nach außen hin spirituelle Tätigkeiten ausüben kann. Aber wenn da nicht fester Glaube als Fundament da ist, hat es nicht diesen Nutzen, den wir brauchen, der uns transformiert, der unserer Raupenentwicklung zum Schmetterling hilft. Wenn immer wir deswegen sehen, dass in unserem Leben dieses Shraddha angetestet wird und in Gefahr gebracht wird, ist es höchste Eisenbahn, etwas zu unternehmen. Wenn wir sehen, dass unser Vertrauen nicht groß genug ist, sollten wir nicht einfach mechanisch den Aktivitäten Opfer, Bußen, Wohltätigkeit, diese drei werden hier genannt, ausüben oder Krishna-Bewusstsein, sondern wir sollten schnellstens in die Gemeinschaft von echten Devotees gehen und sehen und sie bitten, in unserem Herzen wieder die Königin des Shraddhas zu installieren. Spirituelles Leben ist wichtig. Genauso wie du in diesem im weltlichen Leben Boden brauchst, um zu gehen, brauchst du im spirituellen Leben Shraddha, um dich fortzubewegen. Genauso wichtig ist das. Wenn uns der Boden hier unter den Füßen entzogen würde, würden wir nicht mal zum Prasadam kommen. Würde nicht gehen. Würde eine Kluft sein von 200 Metern, die wir nicht überbrücken könnten. So ist es auch, wenn du im spirituellen Leben kein Vertrauen hast. Du kommst nicht voran. Es ist eine äußere Tätigkeit. Hare Krishna. Jiva Goswami analysiert, dass natürlich jeder Mensch Vertrauen hat. Es gibt zwei Arten von Vertrauen. Lokika Shraddha und Shastriya Shraddha. Lokika Shraddha bedeutet das Vertrauen, was die Menschen haben. Das Vertrauen der Welt. Lokika heißt auch Welt oder die Menschen der Welt. Die Menschen der Welt haben Vertrauen, dass sie ihr Leben verbessern können durch Karma und Jnana. Nicht? Durch Spiritual. Karma heißt, ich arbeite hart, kriege Geld und dann kann ich mein Leben absichern. Oder auf einer etwas höheren Stufe haben die Lokika-Shraddhas Vertrauen darin, wenn ich Wissen mir über alle möglichen Abläufe der Welt aneigne, und dann kann ich mein Leben auf einer festen Grundlage stellen. Shastriya-Shraddha ist etwas anderes. Es ist etwas, wo wir Vertrauen haben in die höchste Persönlichkeit Gottes. Nicht mehr unsere eigenen Tätigkeiten, nicht mehr unser eigenes Wissen, sondern in Krishna und die Wege Krishnas. Das heißt, sich Krishna zu übereignen. Kierkegaard, ich habe gehört von einigen von euch, dass er in eurem vorigen Leben auch euer Lieblingsphilosoph war, ist ein Existenzialist, der aber eine sehr erstaunliche Wendung machte und in seinem Leben und sehr religiös wurde. Kierkegaard sprach von dem, was ich gerade erklärt habe, als dem Jump of Faith oder Leap of Faith, den Sprung, den man macht in eine Richtung. Wir orientieren uns nicht mehr nach den Dingen der Welt, sondern nach Gott. Dazu ist ein gewisser Leap, ein Leap nötig. Wir machen seit einiger Zeit Pilgerreisen, auch in Deutschland, und ich würde das sehr gerne mal machen, auch in der Schweiz, wo wir einen Tag über in der Natur wandern und dann verschiedene Stationen ansteuern. Zum Beispiel haben wir, wo wir Texte lesen, eine Station, dann eine andere Station machen wir, wo alle von uns Texte bekommen und sich und eine Textmeditation machen und dann miteinander in Workshops Texte ergründen. Dann singen wir. Wir wollen auch große Yagyas in der Natur machen und so weiter. Richtig spirituelle Prozesse einleiten, die uns zu einer spirituellen Erfahrung führen. Und auf der allerersten Reise sind wir in unserer Wanderung angekommen auf eine Kluft. Das war nicht geplant. Da warst du hier. Und dann ging der Weg, der Pfad erst da weiter. Wir sind im Elbsandsteingebirge, einer mystischen Gegend gewandert. Und diese Kluft, da weiß ich noch bis zum heutigen Tag, da muss man entweder rüberspringen oder man musste 3 Stunden Umweg machen. Und das liegt ja niemandem. Das war auch Winter, es war ein bisschen kalt und haben wir gesagt, so hier müssen wir jetzt, wie wir das machen ist, wer nicht so springen kann, der kriegt ein Seil am Bauch. No problem. Aber es geht einfach. Es sieht nur so tief aus. Es ist ja nur so groß gewesen. Aber wenn das eben tief runtergeht, dann sagt der Mann, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Du rutscht aus. Du bist eine Flasche. So. Und dann haben wir da einen postiert, der war da und der eine da. Und du musstest einfach springen. Und du musstest den anderen einfach fassen an der Hand. Und dann hat er dich rübergezogen. Zack. Ganz einfach. Hat jeder geschafft. Hätte selbst ein Kind geschafft. Aber weil es hoch war, war es so ein bisschen mulmig für manche. Manche haben mir dann gesagt, nach dieser Reise, Satchinandan Swami, ich habe zum ersten Mal verstanden, was Krishna-Bewusstsein bedeutet. Dass man sich einfach anvertraut. Dass man es jetzt noch nicht so machen kann. Wir sind schwach, wir sind bedeckt. Wir haben noch nicht dieses Vertrauen in Gott. Aber da sind Devotees und diese Devotees können uns helfen. Das ist ganz wichtig. Jemand, der immer festhält an der weltlichen Orientierung, die er hat. Karma, an seinen eigenen Tätigkeiten, der eigenen Absicherheit und Jnana, wird nicht wirklich ins Gottesbewusstsein hineinkommen. Man sagt dazu, in Sanskrit, im 11. Kanto wird gesagt, Vertrauen in spirituelles Leben ist in der Erscheinungsweise der Tugend. Es gibt viele tugendhafte Menschen. Vertrauen in Karma, dass ich durch Karma meine Tätigkeiten, mein Leben führe, gut führe, ist Rajasik. Vertrauen in irreligiöse Tätigkeiten, Saufen, Weibern und was noch, was macht man da noch? Das ist tamassisch. Gibt's ja auch Leute. Ich führe mein Leben so. On the Royal Way to Hell wird sogar gesungen in der AC/DC. Nicht? Irgendwie so. Ich kenne das nicht, aber ich habe mir das sagen lassen. Aber die Vertrauen zu haben in Krishnas Dienst, das ist Nirguna. Nicht von den Erscheinungsweisen beeinflusstes Vertrauen. Jeder Mensch hat Vertrauen. Die tamassischen Menschen, die sich im Unwissenheit bewegen, denken, das wird irgendwie gehen, mein Leben. Die karmisch bewegten Menschen, die denken, ich mache einfach eine gute Ausbildung, arbeite, kriege eine ausreichende Menge Geld und habe dann noch Ferien und so weiter, nicht? Haben Vertrauen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. die Menschen, die einfach sagen, ich meditiere und tue mein Leben nach spirituellen Grundsätzen leben, haben Vertrauen in der Erscheinungsweise der Tugend. Nur die ganz wenigen, die Vertrauen haben in Hingabe zu Krishna, die sind jenseits der, dieses Vertrauen ist jenseits der Erscheinungsweisen der Natur. Und wie wir merken, ist es etwas Anspruchsvolles. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus der unserer Tradition erzählen, der vedischen Tradition erzählen, von einem Schüler, der Vertrauen hatte in seinen Guru. Und dieser Schüler hatte die Aufgabe, seinen Guru zu helfen, so durchs Leben zu gehen, die Kleidung zu waschen und so weiter. Und jeden Tag fuhr sein Guru mit einem Ruderboot auf die andere Seite eines Flusses, wo die anderen Schüler warteten und an dem Unterricht teilnehmen. Der Guru hatte unterrichtet von morgens, ich glaube, 9 Uhr bis 11, bis 1 Uhr, ist das 4 Stunden? Ja. Dann gab es eine Mittagspause, weil es dann sehr heiß wurde. Und dann in der Mittagspause hat er gegessen und hat den Ruf der Natur befolgt und sich dann gebadet im Fluss, und dann hat er nachmittags weiter für 4 Stunden unterrichtet. Nicht? Eines Tages ruderte, wie war das? Eines Tages führte das Wasser des Flusses Hochwasser, und der Guru war aus irgendeinem Grund schon auf der anderen Seite, und das Boot war auch auf der anderen Seite. Das hatte jemand, richtig, jemand anderes hatte ihn rübergebracht. Und dieser Schüler war beschäftigt, das Essen zu kochen und das Handtuch vorzubereiten und so weiter. So um 11 Uhr wollte er über den Fluss. Und er hat jeden Tag den Fluss wartend überquert. Wisst ihr, was wartend ist? Nicht wartend, sondern wartend. Nicht? Ist da durchgewartet. Und an diesem Tag nun war durch den Regeneinfluss etwas geschehen, was noch nie im ganzen Jahr geschehen war. Der Fluss führte Hochwasser. Er war ein reißendes Ungeheuer geworden. Der Schüler geht rein und merkt, da komme ich nicht rüber. Das ist über den Kopf und tief, und das brodelt und das kocht und zischt. Da denkt er bei sich, mein Guru ist ein Diener Krishnas. Und er muss essen, er macht seinen Service da. Und danach, oder davor, macht er den Ruf der Natur und duscht sich dann danach, braucht ein Handtuch. Ist der Dienst Krishnas. Und ich unterstütze ihn in diesem Dienst Krishna. Jetzt muss mir Krishna helfen. Und er tat diesen Leap of Faith, von dem wir sprachen. Nicht? Er setzte sich ab vom weltlichen Verständnis, vom weltlichen Glauben. Niemand kommt durch einen Fluss, der zu hoch ist, und ging rüber. Und in dem Augenblick ließ Krishna Lotusblumen wachsen. Und die waren auch Stabilo-Lotusblumen. Das ist eine einmalige Art, die gibt es nur einmal, nämlich in dieser Geschichte. Die Stabilo-Lotusblumen ließ er wuchsen. Die hielten sein Gewicht. Sie waren stabil, deswegen Stabilo-Lotusblumen. Er ging von einer Lotusblume zur nächsten und brachte das Prasadam und das Handtuch. Und sein Guru fragte, wie bist du denn rübergekommen? Ich habe mich eingerichtet zu fasten. Ach, ist alles der Seva zu Krishna und seinen Devotees. Was? Du hast so festes Vertrauen in Krishna? Du hast solch unverbrüchliches Vertrauen? Dann müssen wir deinen Namen ändern. Von heute an heißt du Padmapada, der Lotusfüßige, weil du auf Lotus gegangen bist, die Krishna dir hat wachsen lassen. Wenn ihr nicht Vertrauen in Krishna habt, werdet ihr immer Ängste haben. So, klappt das. Wir sprechen immer, von morgens bis abends kommt ihr so liebenswürdig zu mir und stellt Fragen in der Hoffnung, dass ich euch Hinweise geben kann, die euch vielleicht zu Antworten führen können in eurem Leben.
Aber ich sage inzwischen immer, so ganz genau kann niemand wissen, wie du dein Leben führen sollst. Das weiß nur Krishna. Wenn du jetzt heiratest, weißt du denn, dass das eine glückliche Ehe ist in 20 Jahren? Weißt du das? Wenn du jetzt hier anfängst und da etwas machst in deinem Leben, weißt du, dass das erfolgreich wird und kein Fehlschlag? Nein. Wenn du diese Ausbildung anfängst, ist das das Garant, dass du dein Leben in den Griff kriegst? Eine Garantie für unser Leben kann nur jemand geben, der alles kontrollieren kann. Das ist Krishna. Deswegen ist die Devotee, der Devotee versteht. Ich muss mich verbinden mit demjenigen, der alles im Griff hat. Nicht mit mir, ich habe nicht alles im Griff. Die Gesellschaft hat nicht alles im Griff. Die materielle Gesellschaft. Selbst die ISKCON-Gesellschaft hat nicht alles im Griff. Ja, das ist sehr, sehr höflich ausgedrückt. Und so weiter. Nicht? Wer etwas im Griff hat, ist Krishna. Und dem müssen wir uns hingeben. Wenn wir uns nicht Krishna hingeben, werden wir niemals ohne Furcht und Ängste werden. Und dieses knappernde Zweifel, war das jetzt richtig? Ja, ganz ehrlich, bist du dir sicher? Diese knappernde Zweifel hört nicht auf. Der wird immer da sein. Diese existenzielle Angst, die in dem Lebewesen drinsteckt, in der materiellen Welt, die letztendlich auch resultiert aus einer Angst vor unserem sterblichen Ende, unserem physischen, dass wir den Körper aufgeben müssen, ja, kann nur gelöst werden, wenn wir Zuflucht bei Krishna finden. Nur Krishna hat alles im Griff. Madhavananda, dann brauchst du doch nicht einschlafen, das ist jetzt hochspannend. Ja. Nur die hingegebene Seele ist frei von Furcht. Deswegen sagt Krishna in der Gita, gib dich einfach mir hin, ich werde dich von deinen karmischen Reaktionen befreien. Fürchte dich nicht. Das ist ein Grund, warum Krishna sagt, fürchte dich nicht. Weil nur dann wird diese existenzielle Unruhe, die uns begleitet, diese Zweifel, die uns begleiten im materiellen Dasein, aufhören. Selbst Patanjali, der große Yogameister, sagt, vollkommene Zufriedenheit des Herzens kommt, wenn da Vertrauen ist. Tiefes, festes, unverbrüchliches Vertrauen in Gott. Dann wird das Herz zufrieden. Auf dem Wege zum Vertrauen, und damit möchte ich meine Vorlesung enden, auf dem Wege zum Vertrauen gibt es zwei große Hilfen, die wir nehmen können. Erstmal sind es die Beispiele von Devotees. Devotees der Vergangenheit und Devotees der Gegenwart. Zum Beispiel, wenn wir das Prabhupada-Lilamrita lesen, Prabhupadas Biografie, wird großes Vertrauen erweckt in den Vorgang des Krishna-Bewusstseins, weil es die Geschichte ist, wie Krishna einen reinen Devotee, der sich ihm völlig ergeben hat, beschützt. Und es hat funktioniert. Da ist sogar, oder dass wir uns mit Devotees zusammentun, die Vertrauen haben. Die zweite Hilfe, die sehr, sehr wichtig ist, ist, wenn wir hören über Krishna, wie er so voller Mitgefühl ist, und wie er ein Interesse hat, die gefallenen Seelen zu erheben. Eine sehr gute Geschichte, die ich schon einmal erzählt habe, aber nur unvollständig und nicht, ist die Geschichte von Bilwa Mangala Thakur. Bilwa Mangala Thakur war ein Mensch, der ein sehr sinnliches Leben führte. Er war angehaftet ganz besonders an, wir können es ja hier ehrlich sagen, an Geschlechtsverkehr. Und er hatte eine sehr kultivierte Prostituierte, es war also nicht ein unkultivierter Mensch, mit dem er regelmäßig Gemeinschaft hatte. Er war also sehr, sehr im weltlichen Leben verankert, muss man sagen. So sehr, dass er sogar am Tag, wo sein Vater bestattet wurde, so große Lust in seinem Herzen führte, dass er, als sein Vater noch im Kremationsfeuer lag, also er wurde noch verbrannt, da kochte er schon wieder über bei ihm, und er musste in den Wald, in die Villa, wo Chintamani war. Es war eine schwierige Reise, weil ein fürchterliches Unwetter war, ein existenzbedrohendes Ungewitter. Und er kam völlig zerrissen an, und als Chintamani ihn so abgekämpft und abgerissen vor der Tür sah, sagte sie zu ihm: Ach, mein Junge, wenn du mit der gleichen Entschlossenheit, mit der du nach dieser erbärmlichen Sinnbefriedigung strebst, um deine Selbstverwirklichung bemüht wirst, wirst du schon eine selbstverwirklichte Seele. Und das saß, das passte. Das war genau richtig in dem Augenblick. Bilva Mangula sagte: Ach, sorry, danke. Wie kann ich nur? Und verabschiedete sich dankbar von ihr. Später, als er ein Heiliger wurde, schrieb er: Chintamani ist mein wegweisender Guru. In allen Schriften, sagt er, die er geschrieben hat, ich verdanke das Chintamani, dass ich diese Eingebung habe und diese Schrift geschrieben habe. Sie ist mein Shiksha-Guru, Haribol. Das saß, das war die Unterweisung an jenem schicksalsschweren Tage. So, er machte sich dann auf den Weg nach Vrindavan, aber auf dem Wege wurde er wieder von seinem alten Laster eingefallen. Er sah eine wunderschöne Frau und verfiel ihren äußeren Charme und erbat sich von ihr eine Liebesnacht. Aber als er kurz da dran war, darauf einzugehen, also das zu machen, bemerkte er, wo er sich da wieder einließ, dass er seinem alten Laster, wieder verfallen wurde, obwohl er schon Mönch war. Und er löste dann diese Aufgabe in einer dramatischen Weise. Er sagt: Die Augen, ihr betrügt mich, ihr verführt mich, ihr, und so weiter. Und nahm sich dann das Augenlicht. Wir wissen, dass das keine Lösung ist. Und Selbstverstümmelung hilft einem nicht. Man muss im Geist etwas machen. Aber Bilva Mangala war kurz vor seiner spirituellen Entfaltung. Er ging dann weiter blind in Richtung Vrindavan und rief nach Krishna, Krishnas Hilfe, immer wieder, Krishna, helf mir bitte, einem gefallenen Sünder. Eines Tages hörte er eine helle Kinderstimme: Baba, Baba. Was ist? Ich gehe nach Vrindavan. Gehst du auch nach Vrindavan? Ja. Gut, dann reich mir deinen Stock, ich führe dich dahin. Und er vertraute sich dieser hellen Kinderstimme an und ging. Als er so ging, lange Tage gingen sie, von morgens bis abends, es war ein langer Weg, spürte er, dass etwas von diesem Knaben ausging. Irgendwann hörte er die Stimme und sagte: Baba, wir sind in Vrindavan. Ich verabschiede mich. Da dachte sich Bilva Mangala: Das könnte doch. Nein, doch. Und dann stürzte er sich in Richtung dieses Kindes, fasste seine Füße und sagte: Verlass mich nicht, du hast mich hierher gebracht. Ich ahne, dass du nicht ein Kind bist. Baba, lass mich gehen, meine Mutter wird, ich bin ein Kind, das ist schon gut. Und er hörte das Kind lachen und es war plötzlich weg. Von diesem Tag an sehnte er sich nur noch nach dieser Person. Ich weiß, du bist es, Krishna. Komm, Krishna. Und wie er so betete: Krishna kann, wenn ein Devoti richtig nach ihm ruft, nicht still bleiben. Krishna ging hinter einen Baum und hielt sich versteckt und sah, wie der seinen heiligen Namen chantete, voller Sehnsucht. Und er musste kommen. Und eines Tages sagte er zu Bilva Mangala: Bilva Mangala, was willst du? Deva Mangala die Stimme hörte, diese süße Stimme und vor allen Dingen den Duft von Krishna roch, wusste er, es war Krishna. Nur einmal möchte ich dein Lila sehen, sagte der Blinde da. Nur einmal möchte ich sehen können. Und Krishna strich ihm über die Augen und Bilva Mangala sah ihn zusammen mit seinen Devotees, Radharani, den Gopis und so weiter. Aber Bilva Mangala fing an zu klagen. Ach, ich narr, sagte er, ich narr. Krishna, kannst du mir noch mal verzeihen? In meinem Buch Krishna Kanamrita habe ich dein Gesicht mit einem Mond verglichen. So leuchtend wie der Mond. Aber dein Gesicht ist ja viel schöner. Was für ein schlechter Vergleich. Als der Mond das hörte, es war, der Mond war aufgegangen, dachte er, huch, bin verglichen worden mit dem Gesicht Krishnas. Das ist ja völlig unpassend. Ich bin ja überhaupt nicht so schön. Und aus Scham, dass er so hässlich war und dass er trotzdem verglichen war mit Krishna, fiel er vom Himmel herunter, brach in 10 Stücke und diese 10 Stücke suchten Zuflucht bei den Lotuszehen Krishnas. Deswegen glänzen die Lotuszehen von Krishna wie frisch aufgegangene Monde. Das ist der Grund. Es ist nicht mehr logisch, nach weltlicher Logik. Sie leuchteten Krishna war dann sehr. Bilva Mangala hatte so eine große Bhava jetzt, Liebe zu Krishna, dass er es nicht mehr in diesem Körper aushalten konnte. Es war nicht mehr möglich. Die Ekstase ist zu groß. Wenn du wirkliche Liebe verspürst, ist der physische Körper zu begrenzt, um das auszudrücken. Auf der Stufe von Bhava kann man in dem Körper noch sein, aber nicht mehr auf der Stufe von Prema, von reiner Gottesliebe. Und dann nach einiger Zeit kam Krishna wieder und sagte, Bilva Mangala, wir gehen zurück in mein ewiges Lila. Und er nahm ihn und er verlieh ihm seinen ewigen spirituellen Körper und brachte ihn in die ewige spirituelle Welt zurück. Wenn wir diese solche Geschichten hören über Krishna, wie Krishna voller Mitgefühl ist, voller und die gefallenen Seelen, ich meine, Bilva Mangala war ganz schön dran. Das war nicht, ich glaube, keiner von euch geht am Beerdigungstag seines Vaters in die fragwürdigen Etablissements hinein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß, dass sie auch sonst nicht da reingeht. Aber der war also ganz schön dran. Der hatte ein Problem. Der war angehaftet. Stärker als manche von uns. Als alle von uns. Und trotzdem hat Krishna ihn erhoben. Und wenn der ein Devoti das hört, dann kommt in seinem Herzen Hoffnung auf. Es besteht eine Chance auch für mich. Und das Schratta wird größer. Das Vertrauen wird größer. So, was uns helfen kann, auf dem Wege unser Vertrauen zu festigen, ist immer wieder die Gemeinschaft mit Devotis, die Beispiele von Devotis und wenn wir hören, wie Krishna barmherzige Spiele ausführt, um die bedingte Seele zu erheben. Das ist sehr wichtig, das bringt unser Vertrauen hoch. In Deutschland bringen wir jetzt ein Buch raus, ein Vertrauensbuch von Devotis, denen Krishna erschienen ist und denen er geholfen hat, damit die Devotis mehr Vertrauen schöpfen können auf ihrem spirituellen Weg. Vertrauen ist der Boden, auf dem du gehen musst im spirituellen Leben. Wenn du kein Vertrauen hast, keinen festen Glauben, dann kannst du dich nicht fortbewegen im spirituellen Leben. Das ist wichtig bei unserer Raupengeschichte. Unsere Raupe hat aber schon festes Vertrauen und auch transzendentalen Wohlgeschmack. Hare Krishna, damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Natürlich, weil das Thema also für jetzt auch zu Ende ist. Ich danke euch vielmals. Ich bin jetzt schon eine Viertelstunde über die Zeit und das sollte ich nicht tun. Hare Krishna, Nitai. Hast du die Raupe schon gesehen heute Morgen? Geh mal hin, guck, wie sie aussieht von vorne. Vom Gesicht, das Gesicht. So, wir sind hier an ein Ende gekommen. Srila Prabhupada ki jai. Sisi go nitai ki je go premanandi hari hari bo. Auf dich, me meine Ananya Vishaya, unverfälschte Matihi, Aufmerksamkeit. Madhupate, o Herr des Madhu. Asakrit, ständig. Ratim, Zuneigung. Udvahata, möge überfließen.